Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Pixelwerk, dem einzigen Premium-Podcast mit Verspätung, mit Merlin. Hallo.
Hallo.
Und mir, dem Landsquid.
Wir sitzen hier an einem gemütlichen, nebligen Montagmorgen um 7:30 und nehmen diesen Podcast auf.
Mit Verspätung, wie gesagt, weil wir wollten den echt gestern noch aufnehmen. Wir haben immer gesagt, okay, aber weißt du, jetzt machen wir noch das und das, aber dann müssen wir echt den Podcast aufnehmen. Okay, gut, dann müssen wir aber das jetzt noch erledigen, aber dann müssen wir einen Podcast aufnehmen. Und plötzlich war es irgendwie 1 Uhr morgens oder sowas und du hast schon gepennt. Und dann dachte ich mir so, na gut, dann verschieben wir auf morgen so ungefähr.
Oder auf später, besser gesagt.
Ja, genau, auf später. Und so war es dann auch. Aber gut, gut Ding will Weile haben und so. Insofern, ja. Na, unsere Podcasts sind halt immer ganz frisch aus dem Backofen und da passiert sowas. Mhm. Wenn ihr auf YouTube die Podcasts verfolgt, dann seid ihr das ja wahrscheinlich gewöhnt, dass die mal einen Tag später kommen, weil da komme ich oft einfach mit dem Upload nicht hinterher. Mhm. Das ist wirklich ein bisschen nervig, weil ich nutze jetzt öfter eigentlich ganz gerne, weil es einfach praktisch ist, das Feature, dass mein RSS-Feed-Programm quasi selbstständig die Podcasts auf YouTube rendert für mich. Das ist super praktisch. Das Problem ist, es dauert ewig lange, unfassbar lange und ist auch relativ unzuverlässig und ich kann nie einschätzen, wie lange es dauert. Manchmal dauert es irgendwie 5 Stunden, manchmal 12 und manchmal sagt es, ups, konnte irgendwie nicht konvertiert werden. Aus unerfindlichen Gründen, das ist halt extrem unzuverlässig. Jetzt überlege ich, ob ich das doch wieder selber render, weil es dann doch schneller geht, heißt aber auch wieder 2 Stunden extra Arbeit für mich. Das ist halt das Blöde.
Ja, es hört sich auf jeden Fall wie ein sehr zuverlässiges Programm an.
Ja, ich bin leider nicht sehr zufrieden mit unserem aktuellen Podcast-Distributor. Ich muss da echt mal gucken, ob man vielleicht umzieht, schön langsam, wenn die nicht bald ein paar Features geschissen kriegen. Aber gut, egal, darum soll es gar nicht gehen. Ich würde sagen, um was soll es denn heute gehen?
Ja, das ist eine gute Frage, worum es heute gehen soll. Ich merke gerade, dass eigentlich war mein Plan, wenn wir schon so früh am Morgen aufnehmen, dass ich mir irgendwie ein Heißgetränk mache. Also Kaffee nicht, weil ich bin keine große Kaffeetrinkerin, aber irgendwie, wir haben noch Kokawach, Milchshake, Erdbeere.
Aber ist ja auch kalt, der Milchshake.
Nee, das kann man auch heiß machen.
Ach so, na gut.
Aber das war so eklig. Jetzt habe ich schon irgendwie Bock auf was Warmes, aber naja, zu spät.
Stattdessen haben wir kalten Energy Drink.
Ja, kalten Energy Drink von gestern, yay.
Auch nicht schlecht.
Ah, naja. Tatsächlich kann ich gar nicht, also ich von meiner Seite habe wirklich eigentlich gar nichts zu erzählen. Ich bin die Woche zu nichts großartig gekommen. Ich habe nichts großartig spielen können. Ich habe ein bisschen weitergespielt bei meinem Baldur's Gate Run. Bin tatsächlich, ach, es war ein bisschen nervig, weil ich hab gespielt und dann bin ich 2-mal hintereinander wieder in eine Höhle gelatscht, die mich einfach gekillt hat. Mhm. Und da ich war halt ausgelöscht und da hatte ich, na, dann ist ja Game Over im Prinzip. Und da musste ich nochmal einen älteren Spielstand laden, 2-mal hintereinander, weil ich einfach dumm bin. Und ja, das hat mich, weil ich natürlich auch nicht gespeichert habe irgendwo vorher, hat mich ein paar Stunden meines Lebens gekostet, in denen ich die Sachen nochmal gespielt habe dann. Ja, aber Baldur's Gate halt. Ich muss mich daran erinnern bei dem Spiel, dass ich mehr speichern muss. Es ist wirklich, weil der speichert, der Autosave zwar vor manchen großen Sachen, aber oft auch eben nicht. Also man kann auch schon mal 1-2 Stunden spielen, ich zumindest, ohne dass er irgendwo speichert.
Musst mal in die Option gucken. Man kann nämlich ganz häufig bei Spielen, aber ich habe jetzt keine Ahnung, ob das bei Baldur's Gate funktioniert. Wenn nicht, gibt es einen Mod vielleicht, die Autosave-Frequenz erhöhen, von wegen alle 10 Minuten oder sowas.
Ja, das sollte.
Könnte
ich,
möglich sein, zumindest.
Ja, da muss ich echt mal gucken, weil das war wirklich so, ich hab neu laden müssen und ich hatte halt einfach kein fucking Autosave irgendwo.
Ja, das ist nervig.
Und hab dann eine Stunde verloren, wo ich eigentlich basically einfach nur mit Leuten geredet habe. Und mit Leuten nochmal reden zu müssen, ist halt.
Ja, ja. Na, voll nervig.
Das ist super nervig, ja. Deswegen, da muss ich mal schauen. Aber ich bin nicht sehr viel weiter gekommen in Baldur's Gate. Hatte auch, wie gesagt, nicht so viel Zeit, hatte nur drei, vier Stunden eher, habe ich mal ein bisschen weiter gespielt. Und ansonsten hat sich leider einfach keine Zeit ergeben für mich.
Du hast jetzt auch so ein bisschen dieses typische Videospielproblem, ne?
Ja, ich habe einige Spiele, die ich gerne weiterspiele.
Der Videospielkosmos ist ja quasi wirklich so hyperkapitalistisch. Wir kaufen ja Sachen, ohne dass wir auch nur ernsthaft vorhaben, dass wir die tatsächlich konsumieren. Da geht es nur ums Kaufen an sich teilweise.
Ja.
Und ich glaube, so ein bisschen war es mit deiner Sherlock-Holmes-Sammlung und jetzt Baldur's Gate Run und Dragon Age erscheint jetzt auch jeden Moment basically. Das ist ein voller Teller.
Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich überlege immer mal wieder, ob ich Sherlock Holmes weiterspiele. Das Problem ist dieses alte, also dieses Gameplay von 2006 oder was das ist, mit diesem altbackenen Point-and-Click-Adventure. Ich muss mich mal mit einer Komplettlösung ransetzen an das Spiel, glaube ich.
Und wenn du die einfach überspringst, die dir zu altbacken sind.
Nee, das möchte ich schon auch nicht.
Ja, verstehe ich.
Ist irgendwie, ich werde mich mal, wenn ich wirklich mal Zeit habe, dann möchte ich die Spiele auch gerne halt so weit wie möglich spielen, wenn ich mich mal ransetze. Weil für eine Stunde denke ich mir immer, da hat es keinen Sinn. Das ist ja das Problem oft bei meinen Spielen. Ich sitze dann davor, ich habe eine Stunde Zeit oder vielleicht zwei Stunden, sitze vor meinen Spielen und denke mir, okay, welches Spiel kann ich jetzt anmachen, wo es Sinn macht, dass ich zwei Stunden reinspiele in das Spiel. Weil bei manchen Spielen macht das für mich keinen Sinn. Baldur's Gate für eine Stunde anzuwerfen, macht keinen Sinn für mich. Da bin ich nur am Sortieren.
Vielleicht solltest du zu streamen anfangen. Das hilft mir total dabei, dass ich so Sachen durchziehe. So wie mein alle Resident Evil Spiele chronologisch durchspielen. Das war was, wo ich mir schon gedacht habe, das könnte auch relativ gut funktionieren für meine Community und so weiter. Aber in erster Linie war das für mich tatsächlich so eine private Überlegung, dass ich da eigentlich Bock drauf hätte. Aber das ist sowas, dass man privat halt, also ich zumindest, nicht durchziehe, wenn ich da nicht so ein bisschen diese Verpflichtung habe.
Ja, ich habe ja sowas in der Richtung schon mal probiert mit Streamen auch und so. So richtig hat das nicht funktioniert. Genau auch aus dem Gedanken, weil ich mir dachte, ja, wenn ich streame, dann habe ich irgendwie dann habe ich so eine Verpflichtung, dann habe ich so ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht weiterspiele oder so. Aber hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Ach ja, ich weiß auch nicht. Ich brauche einfach mehr Zeit in meinem Leben.
Ja, das wäre für uns alle gut wahrscheinlich.
Ja.
Naja. Ja, ich habe tatsächlich super viel vorbereitet. Also es ist gar nicht schlimm, dass du heute gar nicht so viel hast, über das du reden kannst oder möchtest, weil mein Podcast-Teller ist heute ziemlich voll. Ich habe nämlich jetzt ein relativ aktuelles und ein relativ älteres mittelaltes Spiel. So.
Relativ
also älteres. Mittelalter. Habe ich jetzt aktuell wiederentdeckt oder zum ersten Mal entdeckt, ist es kompliziert. Auf jeden Fall spiele ich gerade ein buntes Portfolio an Spielen, die mir beide aber gerade sehr viel Spaß machen und über die ich reden will. Und das erste Spiel, das ich besprechen will, ist heute Helldivers 2.
Yay!
Ich habe es ja schon öfter angesprochen im Podcast, dass ich das aktuell spiele oder immer wieder mal spiele. Ich hatte danach Release eine sehr intensive Zeit, wo ich das, würde ich sagen, 2 Monate, vielleicht ein bisschen länger, echt so ziemlich täglich gespielt habe, mindestens eine Stunde.
Ja, du hattest sogar überlegt, einen eigenen neuen Kanal dafür zu machen.
Ja, genau.
Siehst du, das ist wieder so eine Idee gewesen, wo ich dich versucht habe, ein bisschen zu bremsen, weil ich schon wusste, dass das nicht hält. Also aus verschiedenen Gründen, vor allem aber weil so Service-Spiele, ich weiß halt einfach, dass du da total begeistert von bist in den ersten, keine Ahnung, 2, 3 Wochen und dann...
Na, ich meine, Genshin Impact habe ich, glaube ich, 3 Jahre gespielt oder so, oder 2.
Ja, aber du hast halt mindestens das letzte Jahr über eigentlich nur noch aus Pflichtbewusstsein gespielt
ja,
und nicht mehr, weil du
Spaß
hattest.
Läuft. Ich hatte halt wirklich die Überlegung so, okay, das ist jetzt ein neues Service-Spiel, das ist ein Hype, da könnte ich jetzt einen Kanal zu machen. Und so lange, wie ich drin stecke, und wenn es nur ein halbes Jahr ist, melke ich die Kuh. Aber das Problem war, dass ich da wieder ganz stark gemerkt habe, dass ich nicht der richtige Typ bin für so, es gibt jetzt plötzlich aus dem Nichts ein Update, alles stehen und liegen lassen und der Erste sein, der ein Video dazu hochlädt. Mhm. Weißt du, dieses ständige Rennen um Content und so.
Ja.
Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich dann auch sehr schnell nach dem zweiten Video gesagt, so, nee, weg da. Ich habe den auch mittlerweile umbenannt in den anderen Kanal.
Ach, du hattest sogar?
Ich hatte den schon. Wow, zwei Videos sind hochgeladen.
Echt?
Ich glaube, ehrlich gesagt, Pixelwerk. Ich glaube, der Pixelwerk-YouTube-Kanal war ursprünglich kurz mal für einen Monat oder so ein Helldivers 2-Kanal. Squid Diver.
Okay, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Heißt das, auf unserem Pixelwerk-YouTube-Kanal sind die ersten beiden Videos irgendwelche Helldiver-Sachen?
Ich glaube, ich habe die zumindest auf nicht gelistet gestellt. Wenn man irgendwo einen Link hat, findet man die noch, aber ansonsten sind die, glaube ich, nicht mehr in unserem Kanal auffindbar.
Okay. Hat es sich denn wenigstens gelohnt, haben das Leute geschaut?
Ja, das war schon okay. Ich glaube wirklich, wenn ich da dahinter geblieben wäre, hätte sich das einigermaßen gelohnt. Mhm. Einigermaßen. Hätte man schon was draus machen können.
Mhm. Ja, aber tatsächlich ist das halt dieses typische Problem, wenn man in einem Bereich ist, wo man praktisch Stunden aktuell News machen muss. Also News ist ja so ein Beispiel dafür. Oder was weiß ich, eben so Updates, die neuesten, erster Blick auf erste Stunde von und so, diese Videos, das ist schon verdammt nervig.
Ja, voll. Und vor allem Helldivers 2 hätte mir da in der Vergangenheit und wird immer noch, aber hätte vor allem sehr viel Content auch geliefert. Da hätte man echt viel machen können, aber es war halt immer dieses, weißt du, ich hab so die Helldivers 2 App zum Beispiel auch installiert, die mich da auf dem Laufenden hält, aber man braucht auch verschiedene News-Channel, ich bin auf dem Discord-Server und so weiter und so fort und da kommen halt täglich irgendwas, weißt du, und so plötzlich und das passt halt einfach nicht mehr zu einem richtigen Leben.
Ich bin jetzt halt auch schon 40.
Ja, es ist einfach wirklich so. Das kann man machen, wenn man jünger ist und wenn man sonst nichts großartig zu tun
wenn
hat.
Wenn das Leben noch von jemand anderem irgendwie gemanagt wird. Ne? Also wenn man noch irgendwie, wenn man noch bei den Eltern wohnt und die machen einem die Wäsche.
Ja, wenn man sich nicht um Haus und Haushalt und Hund und Familie und Essen und so kümmern muss, sondern dann... dann ist das schwierig, wenn man so ein Single-Leben führt im Keller von der Mama. Ja.
Ich meine, für die Leute, die es gucken, ich schaue solche Videos ja auch gerne. Ich finde es cool, wenn wirklich innerhalb kürzester Zeit schon was verfügbar ist, gerade bei Spielen, wo man selber Bock drauf hat. Also ich glaube tatsächlich, mir wird es jetzt mit Dragon Age so gehen. Sobald es da die ersten, keine Ahnung, Kurzreviews gibt oder irgendwie so, werde ich mir die schon angucken. Und das ist ja dieses, eigentlich ist man dann Teil des Problems, wenn man sowas dann schaut.
Warum?
Weil man das ja unterstützt, dass Leute sich dafür aufopfern. Aber wenn man das wirklich, ich sag jetzt mal, beruflich macht, dann ist das einfach furchtbar. Wenn man sagt, okay, das Spiel, wie oft hattest du das schon auch mit Releases von, ich weiß gar nicht mehr, aber da hast du bestimmt ein gutes Beispiel, wo es eigentlich hieß, okay, das Spiel kommt, keine Ahnung, an dem Tag raus und dann kurz vorher war es aber so, dass das schon exklusiv ein paar Stunden früher da war.
Ja,
und dann
sowas nervt mich immer. Dieses hier Vorbesteller, Premium Edition Bonus, 48 Stunden vorher.
Ja, und dann
wirft alles durcheinander.
Ja. Das habe ich ja auch schon oft genug mit dir erlebt, dass sowas echt blöd sein kann.
Ja, bin ich auch gar kein Fan davon. Naja, genau. Ja, genau, aber Helldivers 2 ist wirklich ein ziemlich interessantes Spiel. Ich bin da drauf gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig warum, aber wahrscheinlich irgendwie wieder über es gab früher Nibble, glaube ich, hieß er. Jetzt gibt es noch wie heißt er? Knöbel?
Auf Twitter.
Twitter,
meinst du damals?
Blue Sky, genau.
Okay.
Den hatten wir ja auch schon bei uns im Podcast eingeladen. Damals bei Coffee Cake and Games noch. Und die machen halt so Gaming-News und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und über die tatsächlich, also ne, die es noch gibt, Knöbel vor allem, kriege ich oft mit, wenn so kleinere Spiele irgendwie sehr, sehr gut bewertet werden, weil da auch immer so Pressespiegel von Neuerscheinungen gepostet werden und so weiter. Und so bin ich auch über Helldivers 2 gestolpert, wenn ich mich recht erinnere. Und ich dachte mir so, okay, das ist eigentlich überhaupt nicht so richtig mein Genre. Aber es sah in dem, was ich mir angeguckt habe, schon so ein bisschen aus, als hätte sich das Spiel teilweise stark von Earth Defense Force inspirieren lassen. Und die Bewertungen waren eben super. Es war so ein Überraschungshit. Ne? Das ist zwar von Sony gepublished, also ein Sony-Spiel, ein richtiges, aber von einem sehr kleinen Entwicklungsstudio. Der erste Teil war wirklich eher so ein Indie-Goldie, so ein bisschen. Na, Indie ist immer komisch, wenn ein großer Publisher dahinter steht, aber man weiß schon, was ich damit meine in der Regel im Videospielbereich. Bereich. Halt einfach ein kleines Team, ein kleines Projekt. Und der zweite Teil ist halt voll durch die Decke gegangen. Damit haben auch die nicht gerechnet. Das war wirklich ein Überraschungshit. Und ich bin dann ziemlich schnell mit auf den Zug aufgesprungen und bin dann so langsam in das Spiel rein, ne, habe mich so vorgetastet und habe erst nach und nach verstanden, was das Spiel eigentlich ist. Und das hat mich schon sehr fasziniert, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Es ist nämlich so, dass das Spiel nicht nur ein tatsächlich von Earth Defense Force teilweise inspiriertes Spiel ist, was ziemlich cool ist. Also die haben halt wirklich so einzelne Waffenkategorien, Air Support-Geschichten, Drohnen, die mit einem mitfliegen und so weiter und so fort. Sehr viel erinnert so stark an Earth Defense Force, dass ich sehr stark vermute, das ist nicht zufällig. Da gibt es halt wirklich so Ideen für Waffen, die super clever und super witzig sind, die aber eins zu eins genauso schon seit Jahren in der Earth Defense Force-Reihe vorkommen. Und da habe ich mich sehr schnell wiederentdeckt quasi und habe mir gedacht, sehr cool. Es gibt nicht wirklich Klassen in Helldivers 2, so wie in Earth Defense Force, aber theoretisch kann man sich quasi spezialisieren, wenn man will, und so Klassen machen. Am Anfang dachte ich mir, ich mache mir meinen eigenen Air Raider quasi. Aber letztendlich ist das Spiel dann doch auch ziemlich taktisch, gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Und man muss dann einfach sein Equipment so ein bisschen anpassen an das, was kommt. Aber ja, was mich dann wirklich fasziniert hat, weil damit habe ich nicht gerechnet, ist das Helldivers 2. Ich hoffe, ich habe das noch nicht erzählt, weil ich werde jetzt dein Mind gleich blown und euer aller Mind da draußen hoffentlich. Ein Pen-and-Paper-RPG, würde ich sagen. Ein riesiges Pen-and-Paper-RPG mit zu Höchstzeiten Millionen von SpielerInnen gleichzeitig. Da bist du sprachlos.
Ich bin gespannt auf die Erklärung.
Das Ganze funktioniert nämlich tatsächlich so, dass wir einen intergalaktischen Krieg führen. Intergalaktisch heißt galaxieweit, oder? Aber nur in einer Galaxie. Das will ich damit nämlich zum Ausdruck bringen.
Inter und intra.
Oder es sind mehrere Galaxien. Inter.
Inter ist, glaube ich, von intern, also innerhalb.
So genau wird es auch nie erklärt, aber ich glaube, es spielt so in einem, sagen wir, in einem Rahmen um die Erde rum, um einem größeren Rahmen um die Erde, vielleicht nicht mal die komplette Milchstraße. Und die Erde ist in dem Spiel die Super Earth mittlerweile. Wir sind quasi Soldaten in einem nicht enden wollenden intergalaktischen Krieg gegen mehrere Fraktionen und wir gehören im Grunde zu einem faschistischen, KI-gesteuerten Regime, das im Grunde einfach nur relativ effizient erobert, Ressourcen claimt und die Menschheit relativ aggressiv expandieren lässt. Und wir sind halt wirklich Kanonenfutter. Und das Spiel geht damit sehr humoristisch um. Also das ist jetzt nicht irgendwie wirklich so grimdark, das Ganze, sondern es ist wirklich sehr viel Satire, sehr albern, sehr von Starship Trooper auch inspiriert. Es ist quasi wirklich so dieser Over-the-Top-Patriotismus verbunden mit sehr viel, sehr absichtlich durchschaubarer Propaganda. Da laufen halt, man hat halt auf seinem Raumschiff, wo man so ein bisschen seine Basis hat und managt, hat man so einen riesigen Bildschirm verbaut, wo immer wieder so Propaganda-Werbung auch einfach kommt. Und da kommen dann so Meldungen wie hier, die Zerstörungskraft von der und der Fraktion hat der Arbeitskraft von allen Männern, Frauen und Kindern ab 13 von Super Erde nichts entgegenzusetzen. Weißt du, dann lauter so Sachen halt. Also so Kinderarbeit, Kindersoldaten und so weiter und so fort. Das ist alles so fest integriert. Aber unsere Hauptfiguren und alle NPCs im Spiel feiern das total, weil die sind total indoktriniert von der Propaganda. Und das Witzige ist halt auch, dass das wirklich so ein super menschenfeindlicher, faschistischer Krieg ist. Und wir verteidigen aber quasi, wenn wir auf irgendwelchen toten Alien-Planeten irgendwelche Riesenkäfer zerstören, verteidigen wir die Democracy, die Demokratie. Und es geht immer um Freiheit und Demokratie und all das existiert halt nicht in unserer Zukunft. Also auch eine sehr scharfe Satire der aktuellen amerikanischen politischen Begebenheiten so ein bisschen. Naja, aber zurück zum Pen-and-Paper-Thema. Das Ganze funktioniert nämlich dann letztendlich so, dass wir unsere Befehle von Super Earth bekommen. Und diese Befehle sind tatsächlich quasi Nachrichten vom ominösen Joel, ein Spielleiter, der quasi hinter dem Spiel steckt. und der die Missionen schreibt, der den Kriegsverlauf plant, der im Grunde sowohl Super Earth, also unsere Auftraggeber, spielt, als auch die feindlichen Fraktionen und ihre Truppenbewegungen und ihre Pläne und so weiter. Und dann kriegen wir zum Beispiel einfach nur die Mission, der und der Planet muss bis da und dahin verteidigt werden. Und ja, das muss man dann machen. Und das Coole ist eben, dass zu Peak-Zeiten, glaube ich, wirklich teilweise bis zu 1 Million Leute gleichzeitig online waren. Und alle arbeiten quasi an diesem Ziel. Und jeder trägt so sein ganz kleines Teilchen dazu bei, dass diese Mission erfüllt wird. Und das ist wirklich so, wenn du eine Mission abschließt, dann siehst du so eine Statistik von wegen herzlichen Glückwunsch. Du hast 0,003% zum Kriegseffort geleistet. Und dann sieht man so einen blauen Balken, der sich halt nicht wirklich bewegt, aber ne, du bist halt Teil von dem Ganzen. Und dann geht es eben darum, schafft die Community es wirklich, dieses Ziel selbstständig zu erreichen oder eben nicht? Und wenn man das Ziel dann schafft, dann kriegt man meistens irgendwelche Belohnungen. Und zwar nicht nur Premium-Währung oder so ein Quatsch, sondern man schaltet tatsächlich neue Items frei für alle. Also das Spiel hat schon auch so Updates, sogenannte Warbonds, wo man sich irgendwie neues Equipment kaufen kann. Aber sehr, sehr viel neue Waffen und Fahrzeuge und alles Mögliche wird wirklich in der Story freigeschaltet, mehr oder weniger. Die Story, die sich ständig verändern kann, die eben von diesem Spielleiter vorgegeben wird. Und es gibt manchmal Items, wie zum Beispiel bei der Panzermine war es so, die sind super lange eigentlich schon im Spiel, aber für uns noch nicht verfügbar, weil wir es einfach noch nicht geschafft haben, die freizuschalten. Und dann gibt es quasi immer wieder so Missionen wie, okay, hier auf dem Planeten wird jetzt diese Waffe produziert, aber die Roboter greifen sie an. Wir müssen den Planeten verteidigen. Haben wir damals nicht geschafft als Community, also haben wir die Panzermine nicht bekommen. 2 Wochen später hieß es, okay, wir haben nochmal ein Depot mit dieser Panzermine gefunden, aber das wird jetzt von den Käfern überrannt. Wir müssen den Planet befreien. Haben wir nicht geschafft, wieder die Panzermine nicht bekommen. Und das Freischalten hängt quasi wirklich davon ab, ob die Community es schafft, gut genug zusammenzuarbeiten, sich gut genug zu organisieren, um Ziele zu erfüllen. Und das ist schon ein ziemlich interessantes System für so ein Spiel, finde ich.
Ja, ich kann verstehen, was du meinst mit Pen and Paper Anleihen. Ich sehe es, glaube ich. Ich sehe, was du, also wie du darauf kommst, dass es so ein Pen and Paper ist. Das hat schon Anleihen dazu. Aber es ist halt ein Actionspiel, ne?
Ja, es ist ein sehr actionreicher und sehr gut inszenierter auch Third-Person-Shooter. 4 Spieler Koop, also optional bis zu 4 Spieler Koop. Action-Shooter, Squad-based, missionsbasiert. Man geht auf so einen Planeten. In der Regel dauert so eine Mission zwischen 10 und 45 Minuten. Man ballert sich durch, man sprengt Sachen in die Luft. Es ist ständig Action, super riesige Gegnerscharen, ist auch wirklich geil inszeniert. Und dann ist auch wieder eine Runde vorbei.
Wie gut funktioniert der Multiplayer?
Eigentlich super. Das ist wirklich cool. Also ich bin ja nicht so der Multiplayer-Spieler tatsächlich, aber es gibt einige wenige Spiele, wo mir das tatsächlich sehr viel Spaß macht. Earth Defense Force ist ein Beispiel dafür und Helldivers 2 auch. Ich glaube immer, wenn was teambasiert ist, wenn man nicht gegen andere Menschen spielt, sondern miteinander gegen NPCs jetzt in dem Fall, Bot-Horden zum Beispiel, und wenn vor allem erstmal am Anfang auf den niedrigeren Schwierigkeitsgrad nicht so viel auf dem Spiel steht und man darf erstmal ein Noob und ein Trottel sein und sich das alles erstmal anschauen. Das ist für mich, glaube ich, ganz wichtig.
Aber kann man das dann vergleichen? Also soweit ich weiß, war der Multiplayer von Earth Defense Force ja schon so, dass man praktisch sich ein Squad gesucht hat, weil man ja mehr oder weniger immer zu viert unterwegs ist und dass man da schon relativ genau einstellen konnte, was man will. Also man hat gesagt, okay, wir machen jetzt die Mission, wir machen das auf dem Schwierigkeitsgrad und es darf niemand joinen, der unter, was weiß ich, unter so und so viel Lebensenergie hat oder irgendwas. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man das einstellen konnte tatsächlich, aber wenn man als, sag ich mal, unterlevelter Charakter in ein sehr hoch, hochrangig ist falsch, aber ein sehr schwieriges Multiplayer-Match eingestiegen ist, wurde man auch schnell gebannt. Also gekickt, genau. Ist das vergleichbar?
In gewisser Weise vielleicht schon. Es gibt auch in der Helldivers 2 Community natürlich so toxische Aspekte, so toxische Bereiche. Aber tatsächlich sind die eher selten. Das Spiel ist gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden schon fordernd, aber ich habe es bis jetzt eigentlich kaum erlebt. Ich würde vielleicht sogar behaupten, ich habe es noch nie wirklich erlebt. Oder nur sehr selten, dass Leute jetzt zum Beispiel gekickt werden, weil sie zu unterlevelt sind. Und ich glaube, das macht man auch nur, wenn man einfach scheiße in dem Spiel ist. Weil ganz ehrlich, als arroganter, hochleveliger Superpro in dem Spiel, ich bin schon ziemlich gut mittlerweile, carried man einfach das Team halt wirklich auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden alleine. Also das kann man machen.
Also ich will ja nichts sagen, aber so wie ich das mitbekomme, beschwerst du dich immer schon ganz schön über deine Mitspieler.
Ich beschwere mich oft über meine MitspielerInnen, ja, wenn die scheiße sind, das stimmt. Vor allem, wenn die hochlevelig und scheiße sind. Was ist da los? Come on. Aber ich beschwere mich nur dir gegenüber. Ich würde nie im Leben im Spiel irgendwie toxisch agieren und irgendwie so Sachen wie Teamkills oder Kicks oder irgendwas machen.
Ja, ja.
Da bin ich sehr supportive sogar.
Also wenn ihr mal mit Sebi spielt und ihr kriegt im Nachhinein kein GG, das ist die Höchststrafe.
Das ist die Höchststrafe bei mir. Das ist das Unhöflichste, was ich mache, dass ich nach einem Match nicht GG sage.
Ja.
Das stimmt.
Ja, ja.
Naja, okay. Aber ja, also das funktioniert ganz gut und die Community ist da auch wirklich sehr nett und so weiter. Und wie gesagt, die Missionen sind auf höheren Schwierigkeitsgraden teilweise schwer, aber solange jetzt jemand nicht irgendwie ständig Teamkills begeht, was bei dem Spiel gar nicht so ungewöhnlich ist, weil man hat teilweise wirklich Waffen mit Riesensprengradius und sowas, das passiert im Eifer des Gefechts schon mal, aber solange man jetzt nicht wirklich die ganze Zeit seinen Airstrike mitten ins Squad wirft, können das ein, zwei gute Leute schon carryen, also das ist eigentlich kein Problem.
Ja, ich habe auch das Gefühl, es macht zumindest im Multiplayer mit anderen Leuten Spaß, gerade wenn man die Leute auch kennt. Du hast ja auch so einen kleinen Kreis, wo du mit Leuten privat dich dann zusammenschließt und das ab und zu da mal am Abend ein paar Missionen mit denen zusammenspielst.
Mhm, genau. Das ist so sehr unterschiedlich, ne? Wenn man mit so Freunden spielt und im Voice-Chat ist und so weiter, ist das eher so ein sozialer Event und ansonsten ist das für mich so ein super gutes Zweitbildschirmspiel. Also sowas, wo irgendein YouTube-Video oder ein Podcast nebenbei laufen
kann.
Ja,
im Prinzip ist es sehr vergleichbar zu EDF.
Genau.
Da ist es ja auch so. Wenn man es gemeinsam spielt, dann ist das immer sehr fordernd teilweise und da macht es schon Spaß, aber man kann es aber auch nebenher spielen.
Ja.
Tatsächlich. Jetzt ist es ja ein Free-to-Play-Spiel.
Nee, ist kein Free-to-Play-Spiel.
Ah, okay. Ich habe immer gedacht, das ist ein Free-to-Play-Spiel.
Nee, gar nicht. Das ist, glaube ich, nicht Vollpreis. Ich glaube, das kostet so 40 Euro, wenn mich nicht alles täuscht.
Aha.
Und es gibt auch einen Ingame-Shop. Wahrscheinlich wolltest du darauf hinaus so.
Ich wollte ein bisschen darauf hinaus, dass man ja Sachen, also dass es einen Game Pass im Prinzip gibt und man Sachen freischalten kann und sich da Sachen auch immer wieder ändern. Und im Prinzip, wie gewillt oder wie gerne möchte denn das Spiel, dass man zusätzlich Geld dafür ausgibt?
Also, was das angeht, ist das Spiel halt wirklich super chillig und super cool. Es gibt quasi in mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz so regelmäßigen Abständen. Am Anfang haben die ziemlich rausgehauen. Ich glaube, mittlerweile hat sich der Intervall da stark vergrößert. Gibt so Warborns heißen die. Das sind quasi so Battle Passes. Das sind dann immer so mehrere Seiten mit verschiedenen Items, mit Animationen, mit Ausrüstungsgegenständen, teilweise auch wirklich Waffen und sowas, die man freischalten kann für eine, also man muss quasi den Warbond mit so einer Art Premium-Währung freischalten und dann die Items im Warbond mit Medaillen. Das sind quasi zwei verschiedene Währungen, die man braucht, um sich das alles freizuschalten. Und diese blaue Währung, die man braucht, um die Warbond selbst erstmal zu unlocken, die kann man auch in einem Ingame-Shop kaufen für echtes Geld. Es ist aber tatsächlich so, dass man die auch einfach in den Missionen findet und relativ gut grinden kann. Also ich habe tatsächlich in den letzten, ich meine, wie lange ist das Spiel jetzt raus? Über ein halbes Jahr, im Februar ist es, glaube ich, erschienen.
Echt? Erst dieses Jahr erschienen?
Ja.
Ach, gefühlt gibt es das schon ewig. Gefühlt spielst du das schon seit Ewigkeiten.
Ich glaube, ich habe da zweimal für einen Zehner so blaue Währung dazu gekauft, damit ich einfach schneller die Warbonds freischalten kann. Alles andere habe ich mir bis jetzt ergrindet. Das ist auch nicht wie bei Fortnite oder anderen Service-Spielen, dass diese Battle Passes irgendwann wieder verschwinden. verschwinden, damit man quasi so einen Zeitdruck verspürt, sondern die bleiben dann für immer. Also okay. Es gibt jetzt mittlerweile, wenn man jetzt anfängt, halt einfach irgendwie, weiß ich gar nicht, 8 oder so verschiedene Warbands und man kann sich aussuchen, wo man anfängt, seine Medaillen auszugeben. Und die Medaillen, die kann man eben gar nicht mal kaufen oder so, sondern die verdient man einfach durch das Erfüllen von persönlichen Missionen, die man täglich kriegt, den großen Hauptmissionen, die eben da vom Spielleiter rausgegeben werden und für jede einzelne Mission. Man kann auch auf den Maps, genauso wie die blaue Währung, noch zusätzlich Medaillen finden, also mit denen wird man ziemlich überschwemmt.
Okay, also das ist wirklich faszinierend. Also ich habe es nie wirklich gewusst, aber so vom dem, was ich so halb mitbekommen habe und was ich immer gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, es ist wie ein Gacha-Spiel, nur ohne Figuren, sondern dass man halt, keine Ahnung, Ausrüstung und irgendwelche Special-Waffen praktisch.
Ja, es ist so ein bisschen in die Richtung, aber halt nicht wirklich, genau. Also es ist da sehr harmlos. Es gibt theoretisch, sollte man noch erwähnen, so einen Ingame-Shop tatsächlich. Da gibt es immer wieder 48 Stunden, glaube ich, rotiert das oder sowas. Gibt es immer wieder 2 Rüstungen und 2 Helme zu kaufen. Mhm. Die Helme sind rein kosmetisch. Die Rüstungen haben schon immer so passive Eigenschaften, aber es gibt quasi nur eine Handvoll von passiven Eigenschaften für Rüstungen, die immer und immer wieder bei den verschiedenen Rüstungen benutzt werden. Das heißt, du hast ziemlich sicher auch schon, wenn du normal spielst, ohne Warbond, ziemlich früh alle möglichen passiven Fähigkeiten eh schon irgendwo. Also letztendlich ist es dann auch wieder nur ein optisches Ding. Und genau, das ist eigentlich okay. Ganz chillig. Ansonsten gibt es noch 3 Rüstungsklassen. Mit leicht ist man eben zum Beispiel schlecht gepanzert, ist aber sehr schnell. Schwer ist genau das Gegenteil. Dann gibt es noch mittel. Und dann eben in Kombination mit den verschiedenen passiven Fähigkeiten gibt es da eben sehr viel Variation für strategische Unterschiede. Und das ist auch wirklich ganz cool, weil es gibt bis jetzt 2 feindliche Fraktionen im Spiel. Man weiß schon ziemlich sicher, dass eine dritte bald kommen wird. Und die Käfer, die Rieseninsekten und die Roboter, so Terminator-artige Kreaturen, die sind vom Gameplay her sehr unterschiedlich. Das ist wirklich cool. Also wenn man gegen die Insekten kämpft, dann ist es wirklich wie Starship Trooper das Spiel. Und da macht es auch sehr viel Sinn, dass man relativ leicht gepanzert ist, dass man schnell und wendig ist, weil die auch sehr schnell und wendig sind. Und wenn dir so eine Horde von Hunter irgendwie so Gottesanbeterin-mäßige Kreaturen hinterher rennt, dann musst du schnell sein, weil ansonsten wirst du einfach weggeswarmt von denen. Und bei den Automatons macht es zum Beispiel echt Sinn, dass du ein bisschen besser gepanzert bist zum Beispiel, dass du viel mehr in Deckung gehst, weil die haben Laserwaffen und dann ist das Spiel eher wie so die Zukunft der Terminator-Welt wirklich. Da gibt es halt riesige Feuergefechte und du hast riesige Basen, die du einnehmen musst und das fühlt sich ganz anders an, das ist schon sehr cool. Ich bin da echt gespannt auf die dritte Fraktion, wenn die das schaffen, dass die sich auch noch immer sehr unterschiedlich spielen und ganz andere Strategien erfordert, dann gibt es da wirklich sehr viel strategische Tiefe und Variation. Das ist wirklich gut gemacht.
Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das musst du jetzt noch erwähnen, weil sonst würde ich jetzt mal zum zweiten Spiel gehen. Du hast ja gesagt, du hast 2 Spiele heute mitgebracht.
Ja.
Ich weiß gerade übrigens echt nicht, was das ist. Also ich wusste, oh Gott, wie heißt das Spiel jetzt?
Helldivers 2.
Genau, ich wusste, dass Helldivers kommt. Ich bin kein Fan davon, muss ich ehrlich sagen.
Ja, wir müssen das mal wirklich spielen.
Nein,
ich glaube, das könnte dir gefallen.
Das Spiel ist zu hübsch. Das ist wirklich...
Was, zu hübsch?
Ja, ich möchte... Also wenn ich sowas schon spiele, dann möchte ich den Charme von EDF haben, was halt einfach ein bisschen kacke aussieht und ruckelt. Das ist zu viel Details, da passiert zu viel auf dem Bildschirm, das überfordert mich.
Aber das glaube ich nur am Anfang so, da gewöhnt man sich dran. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Wenn dir Earth Defense Force gefällt, könnte dir das auch gefallen.
Ich weiß nicht. Irgendwann mal vielleicht, ja, keine Ahnung.
Doch, aber ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen bei Helldivers 2 bleiben, weil was ich auch sehr spannend finde an dem Spiel, ist die Geschichte, die das jetzt in den wenigen Monaten seit des Releases durchgemacht hat. Weil zum Launch, wie gesagt, ein Riesenhype von einem sehr kleinen Studio, das nicht damit gerechnet hat und das sein Spiel eben auch so behandelt hat, wie schon den Vorgänger. Wie schon gesagt, eher wie so eine sehr große Pen-and-Paper-Runde. Aber plötzlich sind die Spielerzahlen halt von ein paar 10.000 oder sowas auf 1 Million und mehr gestiegen gleichzeitig. Und plötzlich war es nicht mehr diese kleine, sehr engagierte Runde, die auch in Foren und auf dem Discord organisiert ist und da sich irgendwie, oder auch auf Reddit, die Strategien ausmacht und so, sondern plötzlich war es halt im Mainstream angekommen. Und man hat sehr stark gemerkt, dass das kleine Studio sehr stark damit struggelt, dass nun mit einer ganz anderen Community umgegangen werden muss und mit Leuten, die halt vielleicht nicht bereit sind, so deep in ein Spiel einzusteigen. Und das hat ganz lange sehr stark für Konflikte gesorgt. Das war wirklich spannend mit anzuschauen, weil am Anfang hat das Spiel versucht, relativ schnell neuen Content rauszuhauen. Neue Waffen, neues Equipment und so weiter und so fort. Man hat aber sehr schnell gemerkt, irgendwie ist alles relativ nutzlos, weil entweder gibt es schon Waffen, die die Nische erfüllen, die diese neuen Waffen jetzt einnehmen wollen, oder zweitens gab es in der Regel auch Besseres einfach und alles, was neu gekommen ist, war irgendwie scheiße. Und wenn mal was Neues gekommen ist, das tatsächlich nützlich war, hat es nicht lange gedauert, bis das genervt wurde und zwar auch wieder so, dass es quasi nutzlos war. Es gab aber ein paar Waffen, so eine Handvoll, die waren komplett überpowered im Vergleich zu allem. Also das habe nicht nur ich so wahrgenommen, das war so ein Problem, das hat die Community, glaube ich, allgemein so gesehen. Aber das Entwicklungsteam nicht. Die haben immer gesagt, okay, jetzt zum Beispiel hier die Autocannon, die von Anfang an eine supermächtige Waffe war und bis zum Schluss jetzt immer noch geblieben ist. Das ist so unser Ziel für eine Waffe, die quasi perfekt gebalanced ist, haben die immer öffentlich kommuniziert. Aber in der Community war es eigentlich klar, dass das Ding halt überpowered ist. Also im Vergleich zu allem anderen, was nutzlos ist. Und das hat quasi die eigentlich vorhandene taktische Vielfalt sehr eingeschränkt, weil es gab halt tatsächlich nur eine Handvoll Items, die man wirklich nutzen konnte. Und es gab da, glaube ich, sehr viel gerechtfertigte Nerfs, gerade am Anfang, weil es gab so einen ganz am Anfang so das Pflicht, die Pflichtkombination, du nimmst den Schildrucksack und die Railgun und dann kannst du alles wegbomben und du bist unsterblich, basically. Ne? Dass da ein bisschen was gemacht wird am Balancing ist klar, aber sehr schnell stellte sich da irgendwie in der Community das Gefühl ein, das konnte man sehr gut beobachten auch, dass alles irgendwie weggenervt wird und dass der Spaß aus dem Spiel genervt wird. Weil Helldivers 2 war von Anfang an schwer, würde ich schon sagen, vom Schwierigkeitsgrad her. Gerade wenn man die seltenen Ressourcen auf den höheren Schwierigkeitsgrad kriegen will. Aber man hatte trotzdem so ein paar Werkzeuge, die einfach Spaß gemacht haben. Wo man halt doch einfach eine Wirkmacht hatte und ein geiles Trefferfeedback. Und wenn man einfach so eine Ladung von der vollautomatischen Schrotflinte in den Gegnertrupp schießt, dann zerbratzeln die und es ist einfach cool. Und dann kommt 2 Wochen später der Nerf, dass die Schrotflinte eben nicht mehr so bratzelt und nicht mehr so viel Spaß macht und nicht mehr so effektiv ist. Und das hat wirklich sehr vielen Leuten den Spaß einfach am Spiel kaputt gemacht. Und ich habe das voll verstanden. Mir ging es auch so, dass das einfach wirklich so war, es kommt was Neues, das ist cool, das macht Spaß, es zu benutzen. Nutzen wir es lieber jetzt, weil es wird bald wieder kaputt gemacht. Und dann kam wirklich was, das für ein Service-Spiel, glaube ich, sehr, sehr destruktiv ist. Wenn ein neuer Patch angekündigt wurde, dann ging in der Community nämlich Panik um. Dann war nicht die Vorfreude auf, oh, was wird es denn Neues geben, was wird sich verändern, sondern es war nur noch Gespräch, oh, was werden sie jetzt wieder nerven, was machen sie mir jetzt wieder kaputt, wie schaffen sie es jetzt wieder, dass mir das Spiel weniger Spaß macht.
Ja, das ist nicht gut.
Nee, da ist das Spiel in eine sehr problematische Spirale geraten.
Ja.
Und, ja.
Ich wollte nur gerade sagen, das war eine Zeit lang das Einzige, worauf ich mich gefreut habe bei Genshin Impact, weil neues Update bedeutet, man kriegt Premium-Währung umsonst. Ein bisschen zumindest.
Ja, genau. Und das hat dann wirklich auch die Community in so ein ganz negatives Mindset versetzt. Ne? Die war am Anfang so super euphorisch und supportive und alle hatten Spaß und es war so eine riesen Party. Und dann wurde es plötzlich sehr toxisch und sehr negativ in der Kommunikation, weil es nur noch darum ging, wie alles schlechter wird. Ah. Und dann wurde teilweise auch, finde ich, relativ ungerechtfertigt gehatet, weil dann kamen zum Beispiel die ersten Mechs ins Spiel, so Walker. Und dann hieß es, ja, die sind ja auch voll unterpowered, bla bla bla. Und das fand ich dann zum Beispiel total ungerechtfertigt, weil die hatten total ihre strategische Bedeutung und waren in den richtigen Situationen super mächtig. Sie waren halt nicht unsterbliche Panzer, wie das vielleicht manche erwartet hätten. Aber na, das hat sich so halt einfach in der Community etabliert. Und dann kam noch dazu, dass dieses kleine Team, das wirklich halt die halt wirklich davor so ein relativ kleines Indie-Spiel gemacht haben, wirklich nicht gut in Kommunikation war nach außen, gerade am Anfang. Und dann ging es wirklich los, dass auf den Discord Leute aus dem Entwicklungsteam angefangen haben, die Leute zu beleidigen und zu teasen und sowas zu schreiben wie, naja, dann habt mal Spaß mit eurer überpowerten Waffe, bis wir das wieder nerven. Und wenn ihr damit Spaß habt, seid ihr einfach zu schlecht. Und wer das benutzt, ist ein Cheater und so weiter und so fort. Und die haben halt sehr viel unfertigen Scheiß rausgehauen, haben die Community als Beta-Tester benutzt und dann dafür beleidigt, dass sie das machen, so ungefähr. Das ist sehr toxisch geworden. Das ist dann so weit gekommen, dass manche Leute aus dem Entwicklungsteam plötzlich nicht mehr auf dem Discord gepostet haben und durften und öffentlich wurde sich dafür entschuldigt und so weiter und so fort. Das war ein riesen Shitstorm. Also das ist wirklich in eine super negative Richtung eskaliert.
Da gab es ein paar Meltdowns,
ja, genau,
intern.
Genau. Und letztendlich hat dann der CEO, glaube ich, quasi seinen Posten abgegeben, hat gesagt, er will sich jetzt mehr auf die Entwicklung des Spiels konzentrieren als Creative Director und die Firmenleitung hat jemand anders übernommen. Auch das Community Management hat sich dann sehr stark verändert und die Kommunikation nach außen hat sich sehr stark verändert. Aha. Und dann haben sie...
Ich weiß ganz genau, was da intern passiert ist. Da hat irgendjemand gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ja, ja. Alle, die jetzt hier... Ihr arbeitet jetzt nur noch intern und dann wurde vom Marketing wunder Leute hingesetzt, die so vorgefertigte Standardantworten auf alles geben können.
So ein bisschen, glaube ich, war das... Und dann hat man auch, um die Community zu besänftigen, so eine Initiative gestartet. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch geht, ich glaube nicht, aber dann hatten sie eine Zeit lang, ich glaube einen Monat lang, jeden Tag einen Patch, der Waffen wieder bufft. Und der Waffen, die davor wirklich nutzlos waren, tatsächlich cool macht. Und mittlerweile ist das Spiel, und man muss auch dazu sagen, das Spiel war total verbuggt, ne? Weil die haben Content rausgehauen, der unfertig war und die alten Fehler nicht wirklich patchen können. Es kamen mehr neue Bugs ins Spiel, als die alte Bugs reparieren konnten. Also das war wirklich eine Shitshow eine Zeit lang. Und dann haben sie angefangen, Waffen zu buffen und jetzt ist das Spiel aktuell wirklich auf dem Stand, dass das meiste, was es so gibt, seine Existenzberechtigung hat und seine strategische Position im Spiel hat und tatsächlich auch Spaß macht. Es fühlt sich einfach gut an. Ne, ich habe so meine Lieblingswaffe gegen die Käfer, ich habe meine Lieblingswaffe gegen die Roboter und mein Lieblingsequipment, aber man kann wirklich jetzt alles mal durchprobieren, weil alles irgendwie jetzt mittlerweile relativ sinnvoll ist. Aha. Und das haben die wirklich sehr gut jetzt hinbekommen. Das Balancing. Es gibt auch kaum noch Bugs, außer auf dem Käferplaneten.
Oh Gott. Das ist wirklich manchmal so ein Dad-Joke-Humor. Es ist wirklich.
Ja. Und die haben das Spiel jetzt mittlerweile sehr gut repariert. Die haben die Kurve gekriegt. Die Spielerzahlen sind natürlich trotzdem sehr stark gesunken in der Zeit, was aber zu einem großen Teil auch normal ist, dass einfach so ein bisschen der Anfangshype wegfällt. Und ich glaube, sehr viele da draußen warten jetzt auf irgend so ein richtig großes Update. Ich glaube, wenn die neue Fraktion kommt, dann ist die Spielerzahl locker wieder auf ein paar hunderttausend gleichzeitig. Aber aktuell, wenn es mal so zu USA-Main-Time-Zeiten über 100.000 steigt, dann ist das schon viel. Also da sind vielleicht noch 10% übrig von dem, was mal war. Aber gut, für so ein kleines Spiel immer noch ein Riesenerfolg. Und aktuell wieder ein sehr, sehr geiles Spiel, das ich wirklich empfehlen kann. Gerade jetzt, wo diese schwierige, holprige Phase vorbei ist, umso mehr. Also jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um sich das mal anzugucken, weil jetzt hat das Spiel so seine Bahn gefunden, die auch wirklich gut funktioniert. Das ist cool. Macht mir jetzt auch wieder Spaß. Ich habe selber tatsächlich auch länger eine Pause jetzt eingelegt, weil das Spiel zwischenzeitlich einfach echt scheiße war. Vom Balancing und von dem Bugs her. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mir jetzt eine Auszeit, weil macht keinen Spaß mehr. Und jetzt ist es cool, weil jetzt kann ich auch die ganzen Items, die ich schon hatte, wieder neu entdecken. Also sehr super. Vor allem muss man auch noch ganz kurz dazu sagen, ich habe halt damals relativ schnell, würde ich jetzt mal behaupten, ich habe das intensiv gespielt, muss ich schon auch sagen, aber relativ schnell so das Limit erreicht. Ich hatte alles freigeschaltet, alle Währungen, die es in dem Spiel gibt, und da gibt es einige, haben so ein Maximalkontingent, das man gleichzeitig haben kann. Also alle meine Speicher waren voll an Items. Ich hatte alles freigeschaltet. Es gab für mich nichts mehr zu tun. Und da hat das Spiel auch relativ lang gebraucht, um diese Hürden so ein bisschen zu erweitern. Und jetzt gibt es neue Schiffs-Upgrades, jetzt gibt es neue Maximallevel, jetzt gibt es wieder ganz viel, was für mich auch noch in weiter Entfernung ist, wo sich der Grind auch wieder lohnt. Die haben da wirklich sehr viel, sehr stark stark verbessert.
Also Kaufempfehlung von dir?
Ja, immer noch. Also jetzt mehr denn je. Also das ist wirklich noch ein Spiel oder gerade jetzt ein Spiel, das man sehr empfehlen kann.
Okay.
Okay.
Gut. Noch etwas oder weil sonst würde
ich. Nee, ich glaube, jetzt bin ich mit Helder was 2 fertig.
Jetzt hast du dich mal einmal.
Ich wollte schon lange den Helder was 2 Podcast machen, tatsächlich. Und ich habe mir gedacht, ja, perfekt jetzt. Wo ich wieder relativ intensiv spiele, machen wir das.
Na gut.
Dieses Jahr sind ein paar sehr gute Spiele erschienen. Ich werde mal gucken. Ich werde auf meinem Hauptkanal Lensquid Bird Rider oder auf dem Zweitkanal, ich glaube auf dem Hauptkanal, werde ich definitiv wieder so ein Jahr 2024 Ranking machen.
Aha.
Und ich denke, Helder Wars 2 wird definitiv relativ weit oben dabei sein.
Na gut, dann gehen wir doch mal zum zweiten Spiel über, oder?
Ja, über das habe ich sehr viel weniger zu erzählen. Ich wollte jetzt auch eben, also Helder Wars 2 ist schon der Main-Character heute. Aber ich habe noch ein zweites Spiel jetzt angefangen, vor 2 Tagen erst tatsächlich, das ich schon sehr, sehr lange auf meinem Pile of Shame habe, das ich schon sehr lange auf meiner Liste von Spielen habe, die ich unbedingt mal spielen muss. Und ich wusste, dass ich das schon eine ganze Zeit lang auf meiner Liste habe, aber als ich jetzt nochmal geguckt habe, wann das in den Early Access gegangen ist und wie lang das schon auf meiner To-Do-Liste ist, habe ich mich doch ein bisschen erschrocken. Das Spiel ist nämlich schon 2016 erschienen. Das heißt, seit 8 Jahren ich habe das immer im Hinterkopf gehabt und schiebe das so ein bisschen vor mich hin und denke mir, ja, das muss ich auch mal. Auf jeden Fall muss ich mir das mal noch anschauen.
Aha.
Und jetzt ist tatsächlich nach 8 Jahren relativ überraschenderweise ein großes Add-on dafür erschienen, das quasi das Endgame nochmal massiv erweitert. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist vielleicht der richtige Moment, um das Grundspiel mal zu starten. Und zwar habe ich angefangen mit Factorio. Das ist...
Da, da, da.
Dum, dum, dum. Das ist nämlich auch ein Spiel, das, glaube ich, videospielhistorisch eine relativ große Rolle spielt. Schon allein deswegen finde ich das sehr spannend, weil das hat im Grunde aufbauend auf dieser Survival-Gameplay-Mechanik, die, würde ich sagen, Minecraft vor allem hervorgebracht und groß gemacht hat, hat das quasi diesen Fokus auf Heavy Crafting ins Zentrum gerückt.
Ach Gott, es tut mir leid, aber allein das, was du gerade schon gesagt hast, plus der Name Factorio, der sich wie Fabrik anhört.
Genau.
Boah, da habe ich ja schon gar keinen Bock drauf auf das Spiel, jetzt schon nicht. Aber es hat seine, also ich weiß, du spielst sowas ja gerne.
Es ist basically ein, im Zentrum hauptsächlich eine Logistik-Simulation.
Ja, okay, verstehe. Ja, es ist lustigerweise, obwohl, es ist echt komisch, oder? Im wahren Leben liebe ich sortieren. Ich könnte mir den ganzen Tag, also ich habe so einen Stapel, also es ist jetzt vielleicht, es ist auch schlimm, aber ich habe so einen Stapel von allen offiziellen Schreiben, von Gemeinden, von Versicherungen, von allem Möglichen, von der so seit 4 Jahren immer größer wird. Und irgendwann werde ich mich hinsetzen und werde das ganze Zeug mal sortieren, werde gucken, was davon weggeschmissen werden kann. Den Rest werde ich in Ordner einsortieren und ein bisschen freue ich mich da schon drauf, weil ich sortiere halt einfach gern.
Mhm.
Ich liebe sortieren, aber in Spielen macht mich das so gar nicht an.
Ist bei mir genau andersrum.
Faszinierend. Ja.
Nee, genau. Das ist halt wirklich so ein mittlerweile, muss man sagen, typisches Fließbandspiel, wie man die mittlerweile kennt. Aber tatsächlich war es halt so das erste seiner Art, dass das wirklich auch groß gemacht hat. Es ist halt wirklich so, dass man spielt quasi einen, weiß ich gar nicht, ich würde sagen einen Space-Ingenieur, der im Grunde mit seinem Raumschiff abstürzt auf einem unbewohnten Planeten, beziehungsweise ganz unbewohnt ist er nicht, denn es gibt eine Spezies von Rieseninsekten, die diesen Planeten bewohnen.
Schon wieder diese Rieseninsekten, ja. Ey.
Und das Ziel ist es quasi, eine neue Rakete zu bauen, um damit wieder ins Weltall zu fliegen. Man muss wegkommen von diesem Planeten. Und dafür beutet man die natürlichen Ressourcen von diesem Planeten aus. Und es ist tatsächlich so, dass man nach und nach quasi einfach einen Großteil der Planetenoberfläche in eine riesige Fabrik verwandelt. Also es ist tatsächlich so, dass man den Planeten komplett ausbeutet, die ganzen natürlichen Ressourcen erntet. Und dabei spielt auch die Umweltverschmutzung eine große Rolle, denn man verschmutzt den Planeten immer mehr durch seine Aktionen, was die einheimischen Alien-Arten auf dem Planeten immer aggressiver macht. Das heißt, man muss seine Fabriken immer besser verteidigen. Und,
oh Gott, das ist auch noch Tower Defense.
Im Grunde diese Aliens auslöschen. Tower Defense ist gar nicht so schlecht gewählt, aber das geht ein bisschen zu weit.
Ja, aber so Light Tower Defense ist es.
Ja, ja, vielleicht so ein bisschen. Also Tower Defense ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Aber es gibt so Stellen, nach und nach merkt man das auch, die immer häufiger von Aliens angegriffen werden, von so kleinen Gruppen. Und da baut man dann schon seine Verteidigungstürme. Und damit die immer Munition haben, musst du dann auch gucken, dass du irgendwie die Munitionsversorgung sicherstellst. Man läuft aber tatsächlich mit seiner Figur, mit WASD, einfach so durch die Map und kann auch selber kämpfen, wenn man das möchte. Ich habe jetzt auch mittlerweile ein Auto mit einem Gatling-Geschütz oben und so weiter. Aber es ist halt wirklich so, ne, du ganz klassisch, es ist immer blöd, wenn ich sage, ganz klassisch wie in den Spielen, weil das ist halt das Erste seiner Art. Aber du hast halt so ein Kohlefeld und dann baust du da deine Kohleextraktoren und so Greifarme, die dann auch mit Kohle laufen am besten. Und über Fließbänder bringst du die Kohle dann in deine ersten Öfen. Und dann hast du in der Nähe irgendwo ein Kupferfeld und dann bringst du das Kupfererz mit Fließbänder auch in die Öfen und dann werden da Kupferplatten draus und die bringst du dann in deine erste kleine Fabrik und die macht dann Kupferdraht draus und dann bringst du Kupferdraht gemeinsam mit Eisenplatten aus dem Eisenfeld, wo du auch wieder die Kohle natürlich hochbringen musst, zusammen, damit du dann deine ersten Eisenplatten herstellst, ne? Und dann geht's immer weiter und weiter. Und dann brauchst du irgendwelche speziellen Chemiefläschchen, so sehen die aus, damit du gewisse Forschungsprojekte vorantreiben kannst und die Technologie immer weiter eskalierst. Und jetzt letztens habe ich jetzt, gestern Abend habe ich noch schnell meine erste Zugverbindung errichtet, weil quasi ich hatte zwar Öl in der Nähe meiner Hauptbasis, aber nur ein kleines Fältchen Öl. Und das war viel zu wenig, um wirklich die Produktion ordentlich anzukurbeln von Plastik, von festem Brennstoff und was man halt so braucht. Und bin ein bisschen weiter weg und habe ein bisschen weiter weg ein Riesenölfeld erschlossen, was ziemlich cool ist. Aber da hätte ich sehr, sehr viel Leitungen, Rohre, Fließbänder, alles Mögliche durch die ganze Welt bauen müssen. Das war mir ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich dann mit meinem ersten Zug experimentiert. Das ist halt schon echt cool, ne? Weil ich habe jetzt hier diese Lokomotive mit zwei Tankanhängern oder drei und einem Feststoffanhänger. Und der lädt dann quasi in meiner Homebase immer Munition auf in dem einen Waggon und Öl lädt er aus in meine Ölraffinerie. Und dann fährt er zurück und tankt da hinten am Ölfeld wieder Öl und versorgt die Verteidigungstürme mit Munition. Und das macht alles schon sehr viel Spaß. Also das finde ich schon sehr cool. Ich habe eben schon viele Spiele dieser Art gespielt, wie Satisfactory zum Beispiel, dass das Ganze im Grunde in 3D als First-Person-Spiel macht so ein bisschen. Und es hat ja sogar in Fallout seinen Einzug gefunden und gibt ja mittlerweile sehr viele, ich habe auch irgend so ein unterirdisches, gibt es ja ganz viele mittlerweile, aber tatsächlich ist es so, dass abgesehen von Satisfactory, das ich auch sehr gut fand, die wenigsten dieser Spiele mir irgendwie noch Spaß gemacht haben, aber jetzt hier das Original, the OG of this Subgenre, der ist wirklich wieder sehr, sehr gut. Also das ist nicht nur das erste seiner Art in der Ausprägung, sondern auch eines der besten bis heute, kann ich jetzt sagen, ohne nostalgische Verblendung.
Was kann ich dazu sagen, außer es freut mich, dass es dir Spaß macht.
Ich wusste, dass du das sagst.
Also es ist halt wirklich in keinster Weise mein Spiel, muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich, also da musst du mich schon hinprügeln zu, dass ich sowas spielen würde. Ja. Das macht mir leider keinen Spaß. Also so Produktionsketten zu optimieren, nee. Mhm.
Nee, ich finde das schon sehr lustig. Weißt du, es kriegt dann schon fast so einen Rätselcharakter, der aus sich selber heraus entsteht, weil das Spiel ist 2D, das ist so top-down. Aha. Und du hast quasi nur diese eine Dimension, auf der du bauen kannst. Es gibt die Möglichkeit, dass du für kurze Zeit unterirdische Fließbänder und unterirdische Rohre baust, was ein bisschen mehr Ressourcen braucht als überirdisch, aber grundsätzlich ist es so, dass halt die Map immer voller und voller wird. Und wenn du jetzt sagst, okay gut, jetzt will ich aber da hinten noch die Mikrochips produzieren, die roten, ah, verdammt, jetzt brauche ich aber hier oben natürlich auch Kupferkabel. Und dann musst du gucken, wie leite ich jetzt einigermaßen sinnvoll die Kupferkabel, die da unten produziert werden, da hoch. Erschließe ich vielleicht ein ganz neues Kupferfeld, ist vielleicht irgendwo noch eins in der Nähe und macht das Sinn, dass ich da vielleicht ganz neue Kupferkabel mache? Oder schaue ich, dass ich irgendwo in meine riesen Fließband- und Fabriklandschaft noch so diese einen Strang quasi von der Hauptkupferproduktion hochleite? Und dann muss man teilweise halt gucken, okay, hier kann ich so ein bisschen das schon existierende Fließband, das hat immer so zwei Reihen, da könnte ich noch eine Reihe zumindest ein Stück lang nutzen. Und dann ist da hinten ein Greifarm, der hebt dann das Kupfer von dem Fließband auf ein neues Fließband. Und hier kann ich so ein bisschen unterirdisch unter meine Fabrik durchleiten und dann kann es da vorne noch am Wald vorbei und dann kriege ich schon ungefähr ein dahin, wo es hin muss. Und man muss halt alles quasi dann so ein bisschen wieder vernetzen und gucken, dass das auch alles funktioniert und dass sich nicht irgendwie Items gegenseitig blockieren, weil die auf die falsche Seite des Fließbands geraten. Und dann kann man wirklich, so weit bin ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mich damit großartig beschäftigen werde. Aber man kann dann auch wirklich so ein elektronisches Logistiknetzwerk machen, das alles irgendwie so ein bisschen miteinander smart verbindet. Und dann geht es fast schon in so Richtung sehr simples Programmieren. Ich weiß nicht, ob ich mich damit beschäftigen will. Das erscheint mir relativ optional. Ich glaube, das ist wirklich so für die Optimierung. Ich hoffe, also keine Ahnung, bis jetzt war es noch nicht notwendig. Ich bin auch jemand, der natürlich keine Tutorials spielt. Das heißt, ich habe alles so ein bisschen Learning by Doing rausgefunden. Das heißt, es fehlen mir wahrscheinlich viele Basisinformationen vielleicht auch teilweise in dem Spiel, aber trotzdem macht es mir sehr viel Spaß. Gerade das Entdecken, was alles möglich ist und wie man alles so am besten macht und ja, ist schon wirklich cool. Doch, doch.
Eine programmierte Hölle für mich. aber gibt, also wem Spaß macht, dem sei es gegönnt.
Es ist auch wirklich so, dass ich sehr gespannt bin, wo es technologisch noch hingeht und wie weit mich das Spiel noch von meiner Hauptbasis wegtreibt. Weil bis jetzt habe ich tatsächlich alle Ressourcen, die ich brauche, relativ nah meiner Absturzstelle. Und abgesehen von diesem einem Ölfeld, das jetzt ein bisschen weiter weg ist, ist alles relativ kompakt. Die Map ist aber theoretisch riesig. Und ich bin wirklich gespannt, ob es dann irgendwie noch, ob so Ressourcen kommen, die noch sehr weit weg sind und ich deswegen wirklich so eine riesen Entfernungen überwinden muss und ob ich richtige Kriege gegen die einheimischen Käfer führen muss und so weiter. Soweit bin ich noch nicht. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich will mich da auch gar nicht spoilen, aber ja, bis jetzt schon sehr nett. Und mit diesem Add-on, das jetzt erschienen ist, wird das Spiel quasi auch, finde ich ganz interessant, gameplay-technisch so ein bisschen auf die nächste Ebene gehoben. Also während Factorio ja so ein bisschen ne, das erste seiner Art war, hat sich seitdem viel weiterentwickelt und jetzt kommt quasi dieses Add-on und hebt dieses Factorio quasi auf die Ebene oder sogar über diese anderen Spiele, die seitdem erschienen sind. Weil wenn du jetzt das Space-Zeitalter erreicht hast und die Rakete gebaut hast und ins Weltall fliegen kannst, war das Spiel ursprünglich quasi durchgespielt. Du konntest dann höchstens auf einer neuen, zufällig generierten Map neu starten, aber es war halt basically wieder das Gleiche. Jetzt ist es aber so, dass du quasi dann auf einem großen Asteroiden landest und auf dem kannst du dann quasi so deine Basis errichten, deine Hauptbasis mit verschiedenen so Space-Lift-Raketen, die quasi Ressourcen von der Planetenoberfläche auf deinen Asteroiden bringen. Und dann kannst du zu verschiedenen Welten reisen, die ganz neue Maps sind. Also das, was man schon seit 8 Jahren jetzt kennt auf diesem Käferplaneten, dieser Wüstenplanet mit den Käfern, das wird jetzt so ein bisschen aufgebrochen. Und man fliegt jetzt auf ganz neue Welten mit neuen Herausforderungen, neuen Ressourcen, neuen Möglichkeiten und so kämpft man sich dann von Welt zu Welt vor, um immer weiter noch im Technologiebauen aufzusteigen und sein Asteroiden-Raumschiff zu erweitern. Und das bringt nochmal so eine ganz neue Ebene dazu. Das Spiel ist quasi einfach jetzt contenttechnisch auch nochmal explodiert. Davon bin ich noch super weit entfernt, aber jetzt aktuell ist es für mich schön zu wissen, dass das so krass open-ended ist und dass ich theoretisch meine unglaublich komplexe Fabrik immer weiter bauen kann und dass dieses Hauptspiel quasi jetzt um ein Vielfaches potenziert wurde.
Sehr viel mehr Content, den ich niemals spielen werde.
Tja.
Oh Gott. Ja, aber ich darf nicht so negativ sein. Wem Spaß macht, wie gesagt, dem sei all die Freude gegönnt, die das so ein Spiel ihm bringen kann.
Naja. Genau.
Naja, aber ja. Hast du noch irgendwas, was du sagen willst, außer Leute, kauft euch das oder ja, keine Ahnung, nee, Leute. Weiß ich nicht, kauft man sich heutzutage, ja doch mit dem neuen Update werden sich das schon
ja,
noch Leute
kaufen. Ja, ich glaube, das hat das wieder ein bisschen belebt auf jeden Fall. Also ja, das sind beide Spiele, die ich empfehlen kann. Sehr unterschiedliche Spiele halt auch vom Gameplay her, aber Helldivers 2 super lustig, aber auch strategisch fordernder und super actionreicher Vierspieler-Koop. Kann man auch wirklich mit random spielen, hat eine nette Community und so weiter. Und mittlerweile wurde auch der Schwierigkeitsgrad insoweit ein bisschen entschärft, dass man die sehr seltene Ressource, die man früher nur auf den ganz hohen Schwierigkeitsgraden, jetzt auch schon auf 6 von 10 finden kann, wenn auch nur in kleinen Mengen. Aber da ist das Gate so ein bisschen, ne, so das Gatekeeping ein bisschen kleiner geworden. Und Factorio, wie gesagt, ich habe jetzt erst ein paar Stunden gespielt. Lass es 10 sein oder 20 vielleicht sogar, aber bin jetzt noch nicht so super deep drin. Ist aber meiner Einschätzung nach immer noch eines der besten von diesen. Ja, wie soll man dieses Subgenre nennen? Dieser
langweilige
Automatisierungsfabrik.
Wahn, würde ich sagen.
Logistik-Spiele.
Logistik-Wahn.
Wahn.
Ja.
Ach so, Sortierspiele.
Vielleicht auch Logistik-Wahnsinn.
Genau.
Ach ja.
Ja, beides sehr coole Spiele. Finde ich cool, dass ich die jetzt entdeckt habe, werde ich privat auch sehr viel noch weiterspielen. Aber jetzt erscheint ja dann
Dragon Age.
Mein Gott, übermorgen schon, oder?
Welcher ist
am
heute?
Am 31. Komischerweise erscheint das an Halloween. Ne?
Ja,
haben
es
wir
ist
da
ganz
eigentlich schon
seltsam,
drüber geredet?
Oder? Warum Halloween?
Ja.
Warum Halloween? Und
Donnerstag.
Die Frage ist für mich vor allen Dingen, erscheint es dann direkt mit so einem Halloween Special-Ding? Hat dann jeder so eine. Haben die dann Kürbiskopf statt die normalen Sachen? Ich würde es mega, mega dumm, aber irgendwie auch super lustig finden.
Ich meine, ja. Origins würde ich noch durchgehen lassen als Halloween-Spiel.
Origins nicht, ey.
Origins ist halt so sehr Dark Fantasy.
Ja, es ist Dark Fantasy, aber.
Danach wurde es ja eher High Fantasy.
Ja, aber Halloween, also es gibt nichts, was so weit irgendwie für mich entfernt ist von Dragon Age an möglichen Feiertagen, Sachen wie Halloween.
Morrigan ist eine Hexe.
Ja, genau. Das stimmt.
Und
da
es gibt
recht.
Wahrscheinlich auch schwarze Katzen in der Welt von Dragon Age.
Morrigan hat bestimmt eine.
Oder kann sich zumindest in eine verwandeln oder so.
Ja, also ich finde es total komisch, seltsame Entscheidung, das Spiel an Halloween
komisches
erscheinen zu lassen.
Release-Datum, ne? Da erwartet man irgendwie irgendwelche Horror-Franchise.
Ja,
aber
eben,
so
eben.
Dieses große Rollenspiel, der vierte Teil dieser altehrwürdigen Serie an Halloween rausbringt, ist komisch. Aber vielleicht, weißt du, keine Ahnung, ist das schon Weihnachtsgeschäft jetzt vielleicht?
Ich glaube, ja.
Ne? Deswegen wahrscheinlich eher.
Ich glaube, so
sich
ab
vielleicht
Mitte
gedacht,
Oktober
na, komm,
ist Weihnachtsgeschäft eigentlich.
Lass uns mal Halloween mitten nehmen, vielleicht, ich weiß, schenkt man sich in den USA zu Halloween was? Auch nicht wirklich, ne?
Nee.
Eben. Vielleicht ist es eher wirklich zufällig mit Halloween und man hat sich gedacht, ja, vor Weihnachtsgeschäft, let's go.
Ja, wer weiß.
Naja.
Vielleicht kommt einfach nicht so viel Gutes raus an Halloween.
Ja.
Also so viel Großes vor allen Dingen.
Ja, das ist auf
deswegen
jeden Fall.
Hat man gesagt, ja, machen wir an dem Tag. Das ist, finde ich, sowieso krass. Ich habe mal gehört, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, wurde darüber geredet, wie da wirklich geschachert wird, was Spielreleases angeht und was das tatsächlich für ein großes Thema für Firmen ist, wann die ihre Spiele rausbringen. Und das ganz oft, also was heißt ganz oft, aber dass so Spieleverschiebungen, wo es dann heißt, er kommt im Quartal so und so und dann wird es halt doch nochmal verschoben, muss gar nichts damit zu tun haben, dass das Spiel noch nicht fertig ist, sondern einfach damit, dass Marketing sagt, ey, da können wir es nicht rausbringen, weil da kommt Call of Duty und FIFA, da geht nicht, dass wir unser Spiel rausbringen, spielt keiner. Sehr faszinierendes Thema.
Mhm.
Sehr faszinierendes Thema eigentlich.
Gerade bei Nintendo zum Beispiel, da weiß man es, dass die oft sehr, 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 sehr lange auf ihren fertigen Spielen sitzen,
ja,
wo dann vielleicht noch ein bisschen gepolished wird, wenn überhaupt, weil die halt einfach Spiele eher strategisch dann rausbringen, wenn es gerade passt und nicht, wenn die fertig sind.
Mhm.
Es gibt schon auch so Publisher, wo es heißt, okay, das muss jetzt, wir können dann nicht mehr, das muss jetzt raus.
Ja.
Aber ja, das ist natürlich super wichtig. Das passiert ja auch oft, es ist halt auch so unvorhersehbar natürlich, weil es passiert auch öfter, dass dann irgendwelche großen AAA-Spiele kommen und in dem Moment erscheint irgend so ein Indie-Spiel, das niemand auf dem Schirm hat und wird der absolute Mega-Erfolg und niemand interessiert sich für den riesen AAA-Erfolg, weil der ganze Hype halt jetzt bei diesem... Ja. bei diesem namenlosen Spiel ist, das vorher niemand auf dem Schirm hatte.
Es ist schon manchmal sehr traurig. Also ich glaube, so als Entwickler macht man da schon diverse Traumata durch.
Ja, das ist schon schwierig.
Ach ja.
Ich gucke gerade ein bisschen, was an Halloween erscheint. Und tatsächlich erscheint Dragon Age und Horizon Zero Dawn Remastered für den PC.
Ah, okay.
Das ist so das Einzige. Und bestimmt ungefähr 100 irgendwelche komischen Spiele auf Steam und so. Aber das sind so die einzigen großen. Also da ist an Halloween tatsächlich irgendwie erstaunlich wenig los.
Ja. Ich bin ja mal gespannt. Ich befürchte, dass wir im nächsten Podcast noch nicht, also zumindest ich werde noch nicht über Dragon Age reden können, weil wir jetzt die gesamte nächste Woche Familienbesuch haben. Und dementsprechend wird es sicherlich, also für mich wahrscheinlich keine Zeit sein, großartig Dragon Age anzufangen. Du vielleicht schon mehr, du hast ja auch was zu Halloween geplant.
Mhm.
Also, wenn
genau, da kann ich gleich noch Werbung machen.
Ja, mach das lieber jetzt,
bevor wir... nämlich werde ich weiß die Uhrzeit noch nicht genau, eventuell tatsächlich schon in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also von 30. auf 30. in den frühen Morgenstunden.
Von 30. auf 30.
30. auf 31. in den frühen Morgenstunden, vielleicht aber erst auch so Mittag rum, muss ich mal gucken, werde ich nämlich einen großen Halloween-Sabaton starten, den ersten richtigen Sabaton, den ich jemals gemacht habe. Das heißt quasi, dass auf Twitch jeder Sub, jeder Bit, jede Geldspende den Timer, wie lange der Stream geht, erweitert. Auch auf YouTube wird das Ganze ausgestrahlt werden auf meinem Let's Play-Kanal und auch da werde ich dann quasi manuell, weil da geht es nicht automatisch, so Superchats und alles, was mit Geld verbunden ist, zum Timer addieren. Und ich werde sogar in der Zeit, wo der Sabaton läuft, immer wieder mal meine E-Mails kontrollieren und Holy-Bestellungen mit 10% berücksichtigen und auf meinen Sabaton-Timer dazurechnen. Also alles, was irgendwie an Fansupport reinkommt, wird quasi den Stream verlängern. Das heißt, vielleicht müssen wir den nächsten Sonntags-Podcast, wenn es sehr gut läuft, dann einfach auch live im Sabaton machen. Ich werde schon ab und zu so kleine Pausen einlegen, weil ich kann halt natürlich nicht 3 Tage durchstreamen. Ich werde den Timer dann halt pausieren und ein paar Stunden schlafen oder so, wenn es sein muss. Aber gucken wir mal, vielleicht ist er auch in 12 Stunden vorbei und alles ist easy.
Oder nach 3 Stunden, wer weiß.
Ja, und die ersten, ich weiß noch nicht genau wie lange, aber so 6 bis 8 Stunden werden schon standardmäßig laufen und dann schauen wir mal, wie viel länger es wird.
Du musst das noch irgendwie bewerben, ne, auf deinen anderen Kanälen.
Ja, auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, ganz cool. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt, mal gucken, ob alles funktioniert, technisch auch so.
Willst du schon ein bisschen spoilen, oder?
Ja, aber ich weiß ja, dann verspreche ich jetzt wieder Sachen, die ich nicht halten kann.
Also den Podcast hört doch eh niemand.
Geplant ist halt super viel. Ich habe mir gedacht, man könnte zumindest mal zwischenzeitlich, es hat nicht jeder ein Prime-Abo natürlich, aber zwischenzeitlich könnte man mal so eine Watch-Party machen, wo dann ich und alle, die Amazon Prime haben, irgendeinen Horrorfilm gucken in der Nacht. Natürlich werde ich Dragon Age, das neue, spielen, weil es halt eben zufällig erscheint, auch wenn es jetzt nicht das allerbeste Halloween-Spiel ist. Ich habe mir gedacht, dass wir Resident Evil 4 original spielen. Wir könnten Fallout 2 weiterspielen oder vielleicht auch ein anderes Fallout mit Mods. Ich muss mal gucken, ob ich das auch zeitlich noch hinkriege. Man könnte einen Kürbis schnitzen, man könnte sich verkleiden, man könnte Challenges einbauen, wenn gewisse Ziele erreicht werden. Das wird auch passieren, aber zu viel kann ich da noch nicht sagen, aber es wird, glaube ich, ziemlich lustig und cool.
Eins kann man auf jeden Fall sagen, du hast dich mal wieder erfolgreich vor dem Familienbesuch so halb gedrückt.
Ach, ich kriege noch genug Familienbesuch mit.
Ja.
Und ich habe natürlich auch sehr, sehr viele Spiele vorbereitet, sowohl Klassiker als auch neue, in die wir alle zumindest reinspielen werden, die wir uns alle ziemlich genau anschauen werden. Und je nachdem, wie es bockt, mehr oder weniger lang. Wahrscheinlich spiele ich einfach 8 Stunden Dragon Age und dann ist vorbei. Aber vielleicht wird es, es wird wahrscheinlich schon ein sehr buntes Portfolio.
Potpourri.
Genau.
Ja,
freue ich mich schon drauf. Schaut gerne vorbei, wäre echt cool. Also wie gesagt, Donnerstag ich sag mal, Donnerstag irgendwann zwischen 2 Uhr morgens und 12 Uhr mittags geht's los. Ist klar, dass viele dann noch auf Arbeit und Schule sind, aber es wird hoffentlich eine ganze Zeit lang gehen. Und dann gucken wir mal. Wird schon lustig.
Okay. Wo wir gerade dabei sind, fällt mir ein, ich habe letztens tatsächlich mal wieder im Fernsehen einen Horrorfilm geschaut.
Und, Hotel.
Im Hotel, ja, genau. Ja. Im Hotel. Ich weiß gar nicht, ob ich über den Film so viel reden will, aber es ist unfassbar, wie unglaublich viel und unglaublich lang Werbung heutzutage.
Ey, da beschweren sich Leute immer auf meinem YouTube-Kanal über die Werbung. Die sollen mal wieder Fernseh gucken. Alle 15
krass.
Minuten kommt da einfach 5 Minuten Werbung. Was zur Hölle?
Ja, das ist wirklich krass.
Mehr Werbung als Film.
Ja.
Wirklich
und
krass.
Man kann wirklich während der Werbung, also früher war das, früher die gute
damals war alles besser.
Aber ich weiß noch, da war es halt so, es kommt Werbung, du gehst auf Toilette und wenn du wiederkommst, dann geht es im Prinzip auch schon fast weiter. Ey, heutzutage kannst du ja, weiß nicht, kannst ja mal kurz runtergehen und einen Döner holen oder irgendwas. Mm. Oder kurz, was weiß ich was machen. Also lange Sitzung auf Toilette machen. Mm. Ist unglaublich, wie lang Werbung ist und vor allem auch, was so für Werbung kommt. Aber gut, naja. Den Horrorfilm, den wir geschaut haben, war übrigens Let Me In. Die amerikanische Version, nicht der Originalfilm.
Aber der Originalfilm heißt doch ganz anders.
Ah, okay.
Aber ja,
okay.
Das ist quasi ein Remake von einem schwedischen Film, der im Deutschen So finster die Nacht heißt oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Let Me In hieß der Film.
Das ist ganz cool, finde ich. Ich mag den.
Ich mochte den auch. Es war, finde ich, sogar ein Horrorfilm. Ich bin ja ein Schisser. Ich habe Angst bei Horrorfilmen. Also ich kann wirklich, gerade so Jumpscares machen mich kaputt. Ich habe die früher gern geguckt, dann habe ich aber nicht mehr so viel, also ich habe die früher natürlich deswegen gern geguckt, weil ich hart sein wollte, ne, und cool sein wollte und so weiter und habe mich dann meistens reingezwungen. Heutzutage, glaube ich, würde ich manche Horrorfilme einfach nicht mehr schauen, so, das ist einfach zu viel für mich, aber Let Me In war eigentlich mal ein schöner Horrorfilm, weil der war irgendwie entspannt für mich. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ich glaube, weil der Horror vor allem von der Atmosphäre kommt, die so ein bisschen melancholisch, genau. So ein bisschen mysteriös ist, so ein bisschen, macht einen ein unangenehmes Gefühl teilweise.
Ich kann mich jetzt nicht mehr genau dran erinnern, wie drastisch die Gewaltdarstellung ist. Da habe ich nicht so drauf geachtet.
Überhaupt nicht.
Genau, aber wenn das nicht zu krass ist, würde ich sogar sagen, dass das auch ein relativ cooler Jugendhorrorfilm ist.
Ja, genau.
Aber funktioniert für mich als Erwachsener auch super, weil er eben so melancholisch, so mysteriös, so düster ist und weil er auch viel Raum zur Interpretation lässt. Da haben wir dann im Auto viel drüber philosophiert und ChatGPT gefragt, was ChatGPT dazu sagt.
Ja, vor allem über
die Beziehung zwischen den Hauptfiguren und
genau,
so weiter. Ja,
genau.
Das ist schon interessant.
Ja, aber den kann ich tatsächlich auch empfehlen. Also das ist so ein schöner, das ist, finde ich, ein perfekter Horrorfilm für Halloween auch, gerade wenn man Für die ganze Familie, ja genau. Gerade wenn man ein bisschen empfindlich ist, was so krasse Horrorfilme gegenüber angeht. Ja. Es ist definitiv kein großartiger Slasher. Es gibt, glaube ich, 2 Szenen oder so, die sind ein bisschen blutig, aber naja, es geht.
Genau. Ja, und ansonsten, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Wir sind die gut in der Zeit. Ja. Wir haben jetzt gar nicht über meinen Schulauftritt geredet, aber das muss auch gar nicht sein.
Ach stimmt, das haben wir ja ganz vergessen.
Ist aber auch nicht wichtig. Ich war halt quasi an der Schule.
Ja, du hast deine
8. Klassen, glaube ich, quasi dem Beruf des Content Creators näher gebracht.
Ja, du hast Verantwortungsbewusstsein.
Genau. Ich habe die über die
Tribut
Vorteile,
gezollt.
Aber auch die Nachteile dieses Jobs aufgeklärt.
Ja.
Und hab das vielleicht entzaubert oder so für manche, aber schon auch realistisch gemacht. Das ist schon auch ziemlich nice einfach. Aber es ist auch sehr viel Glück dabei und nicht viele schaffen es, dass man davon leben kann zumindest.
Ja.
Naja, genau, das war eigentlich ganz nett, aber super anstrengend, finde ich. Ich möchte kein Lehrer sein, wirklich nicht. Ich finde es krass. Ich glaube auch Lehrer, das muss schon ein spezieller Schlag sein.
Ja, da muss man schon echt.
Ich glaube, man braucht viel Selbstbewusstsein und auch so ein bisschen narzisstische Züge, dass man...
Ja, vor allem, wenn man so in den weiterführenden Schulen arbeitet, weißt du?
Ja.
Also ich glaube, es gibt nichts... Ich, es gibt nichts Toxischeres, Bewertendes wie so Schüler in der weiterführenden Schule, die dich einfach den ganzen Tag über bewerten und kritisieren. Und ich glaube, da kann keine Heidi Klum schlimmer sein.
Ja, das stimmt. Naja, genau, auf jeden Fall war das aber eigentlich ganz nett, aber ich muss echt sagen, so vor 20 Schülern im Klassenzimmer zu stehen, vor so 20, 14-Jährigen, das hat mich sehr viel nervöser gemacht, als irgendwie vor 100 Leuten im Stream oder vor 100.000 in den Videos oder sowas. Ja. Das ist einfach nochmal ganz was anderes.
Naja,
aber ja, okay. Haben wir das auch mal gemacht?
Haben wir das auch noch schnell
erlebt? Habe ich das auch mal erlebt? War auf jeden Fall interessant.
Ja.
Und jetzt würde ich sagen, danke fürs Dabeisein.
Danke.
Und bis nächste Woche, wo wir vielleicht auch wieder mit ein bisschen Verspätung vielleicht die Folge veröffentlichen. Wegen Familienbesuch und Sabaton. Ich weiß ja nicht, wie lange der dauert. So lange wird der nicht dauern.
Quatsch. Nein, der wird nicht so lange dauern.
Quatsch.
Der wird nicht so lange dauern. Wir machen nächste Woche ein bisschen Gruselstimmung, oder? Es ist Halloween.
Oh, machen wir einen Halloween-Podcast?
Ja, vielleicht machen wir. Oh, lass uns noch irgendeinen Horrorfilm, irgendwas Gutes raussuchen.
Oder ein Horrorspiel auch. Doch. Ja. Wir machen doch. Ja, irgendwas machen wir horrormäßig. Das ist gut. Nächste Woche Sonntag. Horror-Podcast.
Ich weiß nicht, ob Sonntag
schaffbar ist. Wir schaffen das. Wir machen den abends dann mal, Samstagabend oder so, wenn deine Eltern weg sind.
Ja, aber irgendwann müssen wir ja auch noch einen Film gucken oder ein Spiel spielen. Ich werde dafür keine Zeit haben.
Doch.
Nein.
Ich sage jetzt mal nächsten Sonntag Halloween-Podcast.
Oder vielleicht ein paar Tage nach Sonntag. Im Bereich des Sonntags.
Genau.
Weiteren Bereich des Sonntags.
Dann eine gruselige Woche bis dahin. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.